Ich hatte schon gesagt, dass die Texte der Endzeitreden gelesen werden sollten. Darf ich das noch einmal angeben? Matthäus 23, ich sage es etwas genauer jetzt. Matthäus 23, Vers 37 bis Kapitel 26, Vers 2. Matthäus 23, Vers 37 bis 26, Vers 2. Dann Markus 13, Lukas 17 ab Vers 20, Lukas 21, und jetzt möchte ich zwei Kapitel hinzu geben als Leseaufgabe, als Paralleltexte. Matthäus 10 und Offenbarung 6. Zu den Endzeitreden schlechthin. Noch ein Gedanke, bevor wir Fortsetzung machen. Mir scheint es ist wichtig, als Auslegungshilfe sich klar zu machen, wer in den Endzeitreden angesprochen ist. Mir scheint dies, an dieser Frage scheitern einige Auslegungsversuche. Es wird nicht ernst genug genommen, an wen Jesus diese Reden richtet. Sie werden gerichtet an seine Jünger. Dies sind nicht Öffentlichkeitsreden. Sie werden privat gehalten, im eigenen Haus, das heißt im eigenen Kreis. Die Endzeitreden Jesu sind Reden an seine Jünger. Und wenn er die zweite Person Mehrzahl gebraucht, ihr, euch, dann sind seine Jünger gemeint. Aber er gibt auch zu verstehen, dass es nicht nur die jetzigen Jünger sind, die gerade jetzt seine Jünger sind. Einer wird ja sowieso ersetzt, Judas, durch Matthias. Sondern diese Jünger, die er anspricht, sind vorhanden, bis er wiederkommt. Das ist eine sehr lange Zeit. Das heißt, es handelt sich um seine Gemeinde, die sich fortsetzt über Geschlechter hinweg, von der Zeit der ersten Jünger bis zu seiner Wiederkunft. Die Endzeitreden sind also gerichtet an die Gemeinde Jesu, an die Nachfolger Jesu Christi. Wenn man sie liest, dann darf man es nicht vergessen, sonst verliert man sich. Wenn man noch andere Bücher liest, etwas anderes sagen, dann kann man schnell anderes glauben, wenn man dieses außer Acht lässt. Wir kommen zurück zum Rahmen. Wir befinden uns dort, wo wir abbrachen, heute Nachmittag, in dem größeren Text, in dem ersten Teil dieser Reden, das heißt dieser zweiten Rede, im ersten Teil, Matthäus 24, 4 bis 31, in diesem Abschnitt. Und die Überschrift, sagten wir, könnte lauten: prophetische Aussagen über die künftige Zeit, das heißt zwischen der Zeit Jesu und seiner Jünger bis zu seiner Wiederkunft. Und diese ganze Zeit ist die letzte Zeit. Prophetische Aussagen über die letzte Zeit. Wir sind immer noch im ersten Abschnitt dieses Teiles. Unter klein a sagten wir, zuerst gibt er einen kurzen Überblick. in den Versen 4 bis 14. Und wir befinden uns immer noch in diesem Überblick. Wir hatten erstens gesagt, anhand der Verse 4 und 5, dass Jesus eine Warnung vor Verführung erlässt. Eine Warnung vor Verführung. Er will sagen, lasst euch nicht auf die verkehrte Bahn bringen, nicht auf die falsche, eine andere. Zweitens, zu den Versen 6 bis 8, da spricht er vom Anfang der Weltwehen. Und da will er seinen Jüngern sagen, lasst euch nicht aus der rechten Bahn werfen. Ihr seid auf der rechten Bahn, lasst euch nicht aus dieser Bahn werfen, in den Versen 6 bis 8. Und wir kommen heute Morgen zum dritten Unterteil dieses Abschnittes, den Versen 9 bis 12. Wo Jesus von gesellschaftlichem Druck spricht, von gesellschaftlichem Druck. Dieser Druck kann sehr stark werden. Jesus will hier den Jüngern sagen, stolpert nicht auf der Bahn. Stolpert nicht auf der Bahn. Lasst euch nicht umkrempeln durch gesellschaftlichen Druck und zum Stolpern bringen. Diese Verse wollen wir wieder unterteilen, ist das denn ein etwas größerer Abschnitt? Vers 9 steht für sich. In Vers 9 sagt Jesus, es ist mit Verfolgung zu rechnen. Verfolgung ist ein gesellschaftlicher Druck. Jesus sagt, dann werden sie euch den Bedrängern ausliefern und werden euch töten. Und ihr werdet von allen Völkern gehasst werden, meines Namens wegen. Zuerst einige Wörter, möchte ich aufmerksam machen auf einige Wörter in diesem Vers. Dann werden sie euch ausliefern. Hier stehen zwei Wörter oder zwei Pronomina, Fürwörter, einander gegenüber. Es sind nicht dieselben Leute, sie und euch. Euch sind die Jünger Jesu, ob sie jetzt seine Jünger sind oder später seine Jünger werden. Es handelt sich um solche, die an ihn glauben. Und diese, die Jesus nachfolgen, werden von anderen, von ihnen, sagt Jesus, sie werden euch ausliefern. Das heißt, Christen leben in einer feindlichen Gesellschaft. Damit müssen wir stets rechnen. Manchmal trägt die Welt das Schwert am Gurt, und zwar sichtbar, es hängt draußen, sodass wir es sehen können. Manchmal trägt die Welt das Schwert unter dem Kleid. Es ist nicht sichtbar, aber es ist immer da, immer. Jeder Unbekehrte ist ein Feind Gottes und potenziell unser Feind. Allerdings wollen wir das nicht absolut nehmen. Denn jeder Mensch ist auch ein Geschöpf Gottes, im Bilde Gottes geschaffen, für die Gemeinschaft mit ihm. Und er ist ansprechbar in seinem Gewissen. Und insofern ist er einer von uns und wir einer von ihnen. Als Menschen sind wir verwandt. Und als Menschen haben wir einen Gott und Vater, Gott. Einige Christen nehmen Anstoß an der Aussage, dass Gott Vater aller Menschen wäre. Aber er ist es. Kraft der Schöpfung. In Lukas Kapitel 3 dürfte es sein, 3 oder 4, wird Adam Sohn Gottes genannt. Durch Schöpfung. Er war nicht aus Gott geboren, sondern er kam aus der Hand Gottes. In diesem Sinne ist Gott Vater aller Menschen. In dem Sinne, dass er Menschen neu macht, ist er der Vater nur derer, die wiedergeboren sind, zum zweiten Mal geschaffen sind, aber eben auch durch Schöpfung. Schöpfung und Geburt werden miteinander, oder diese Ausdrücke können verquickt werden, oder die sind ähnlich, sie sind synonym in einem gewissen Sinne. Also in dieser Weise sind wir Brüder aller Menschen. Aber auf der anderen Seite, weil die Sünde in ihnen wohnt und weil sie noch nicht mit Gott versöhnt sind, sind sie die Welt, von der Jakobus spricht, sie ist Feind Gottes. Und wenn wir uns mit ihr befreunden, im Zeichen dieser Ablehnung oder Auflehnung gegen Gott, dann machen wir uns zu Feinden Gottes. Es ist also eine Kluft zwischen zwei Gruppen von Menschen, denen, die an Jesus glauben, und denen, die es nicht tun, die ihr Leben noch nicht Jesus ausgeliefert haben. Sie werden euch ausliefern. Das sind die anderen. Wir sind die Gemeinde, die anderen sind außerhalb. Diese zwei Unterschiede, und diesen Unterschied macht die Schrift immer wieder. Bedränger, ich habe übersetzt Bedränger, sie werden euch den Bedrängern ausliefern. Das Wort ist ein Substantiv, in der Tätigkeitsform bedeutet es quetschen, und in der Hauptwortform die Quetscher, das heißt, die uns den Atem nehmen wollen, die uns das Leben bedrängen, Drang. Sie schnüren uns die Lebensmöglichkeiten ab. Die Welt möchte uns am liebsten loswerden. Wir sind für sie ein Fremdkörper. Wir sind für sie ein Hindernis. Wir erinnern sie dauernd an ihre Schuld. Wir sollten am liebsten schweigen überall auf dem Arbeitsplatz, und nicht am liebsten, sondern wir sollten schweigen. Am liebsten sollten wir verschwinden. Wir sind anstößig für die Welt. Aber auf der anderen Seite, wenn wir das aushalten und unser Licht leuchten lassen, kann Gott uns gebrauchen, um in dieser Welt gerade die anzusprechen, in denen er ein Verlangen geweckt hat. Und die sind dann dankbar, dass wir nicht nachgegeben haben. Ich hatte einmal einen Mitarbeiter, den ich auf der Klostermühle, dürfte es gewesen sein, kennenlernte, und der war bereit, mit mir zu arbeiten, mit uns zu arbeiten. Und er erzählte, wie es war, als er noch nicht Christ war. Wie sie, wenn sie Christen getroffen hatten, sie belästigten, unter Druck setzten. Sie wollten einfach ausfinden, ob sie echt waren. Ja. Die haben sie einfach gepiesert. Ja. Und ich weiß nicht, ob er das so sagte, aber manche tun das in der Hoffnung, er wird nicht nachgeben. Ja? In der Hoffnung, er ist es. Die sind ja Suchende, zum großen Teil. Ja? Die testen uns. Wollen wir uns bewähren? Wollen wir nicht nachgeben? Wollen wir einfach ein helles Zeugnis für Jesus weitergeben? Ob in Wandel oder auch in Wort. Ob nur in Wandel oder auch in Wort. Und dann kann Gott unser Zeugnis gebrauchen. Aber hier steht das nicht. Das ist eine Ergänzung. Sie werden euch den Bedrängern ausliefern. Jetzt haben die Bedränger, sind in diesem Fall eine gewisse kleinere Gruppe unter denen, die sie genannt werden. Ja. Sie werden euch den Bedränger ausliefern. Das heißt, es gibt einige Christen, die sind schlimmere Feinde von uns als andere. Und einige lassen sich dazu gebrauchen, uns diesen Schlimmeren auszuliefern. Sie werden euch töten, das heißt, einige von euch werden dieses Los erleben. Andere nicht, hören wir den nächsten Satz. Und ihr, wieder die Christen, werdet von allen Völkern gehasst werden. Einige bleiben am Leben, aber werden gehasst. Ihr werdet von allen Völkern gehasst werden. Die Mennoniten sind von Land zu Land gezogen, um Problemen auszuweichen. Es kommt die Zeit, da gibt es kein Land mehr, in das man ausweichen kann. Ja. Es kommt die Zeit, da können sie nirgends mehr hin. Denn jedes Land hat offiziellen Christushass. In jedem Land duldet man sie nicht. Wir leben jetzt in dieser Zeit, wo sich dieses entwickelt. Ein weltweiter Christenhass entwickelt sich. Ich weiß nicht, ob Sie das merken. Wir erleben das in Kanada. Wir sind 99 zurückgezogen nach Kanada, nachdem wir den größeren Teil unseres Lebens hier verbracht hatten in Europa. Und würden gern hier geblieben sein. Aber unsere Kinder wollten auch, dass wir ihre Kinder kennenlernten. Und dass sie uns kennenlernen könnten. So sind wir zurückgezogen und auch wegen der Mutter meiner Frau. Meine Frau hat sich ihrer annehmen können. Es ist gerade die richtige Zeit gewesen. Es ist wohl vom Herrn gewesen. Aber es ist nicht leicht gewesen. Wir sind anders geworden, Kanada ist anders geworden, die Leute sind anders geworden, die Regierung ist anders geworden. Als wir nach Hause kamen, befanden wir uns in einer Provinz, die eine marxistische Regierung hatte, sozialistische Regierung hatte. Glücklicherweise, durch Gottes Gnade, ist sie in diesem Jahr abgelöst worden durch eine etwas liberalere. Aber die Landesregierung, die kanadische Landesregierung, ist antichristlich. Und es gibt Gesetze, die da sind, noch nicht allzu stark in Kraft treten, aber sie sind da. Hier und da sind sie wohl schon erprobt worden. Und wenn Christen nicht aufpassen und der richtige Verleumder vorbeikommt, kann man verleumdet werden, wenn man sagt, Jesus Christus ist der einzige Retter, zum Beispiel. Das ist Diskrimination. Man diskriminiert. Ne? Kanada ist bewusst religiös pluralistisch. Und das geht nicht. Gott, das sagt uns Daniel 4. Das wollte Nebukadnezar, ja? Die Freunde Daniels konnten ihren Gott behalten. Nur sollten sie auch die anderen respektieren. Ja? Aber das geht nicht. Gott ist eben ein Gott, der alleine Gott ist. Das will man heute nicht haben. Alle Religionen sollen geduldet werden. Und das heißt, nur die Christen dürfen nicht geduldet werden. So, das ist der. Wie? Ja. Darauf kommt es dann hinaus, ja. Es kommt dann so hinaus, sie dürfen nichts gegen eine andere Religion sagen, aber alle dürfen etwas gegen uns sagen. Ja, das dürfen sie. Sie wissen nämlich, wir verteidigen uns. Wir können uns auch nicht verteidigen. Das wissen sie. Wir sind in ihren Augen intolerant. Und jetzt dürfen sie intolerant sein uns gegenüber. So verletzen sie natürlich ihre eigene Basis. Aber das macht ja nichts. Sie sind ja sowieso inkonsequent. Kanada ist also zu einem antichristlichen Land geworden. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Verfolgung aufflammt. Nur eine Frage der Zeit. Wir wissen aber nicht, wie lange. Es hängt davon ab, mit wem Sie es zu tun haben. Im Moment können wir evangelisieren. Im Moment sind große Freiheiten. Und manche Christen denken, wir wohnen in einem freien Land. Ihre Augen sind geblendet für das, was eigentlich geschieht. In den USA ist die Christenverfolgung schon ziemlich stark geworden. Und es ist ähnlich wie in Russland damals. Nicht immer offensichtlich, sondern man benutzt Aufhänger, Anlässe, die scheinbar alltäglich sind. Und dann benutzt man das, um Christen etwas zu tun. Und das geschieht in den Vereinigten Staaten. Es ist sehr schwierig geworden. Es sind aber dort auch noch große Möglichkeiten für Christen. Und dort haben sich Christen zusammengetan und sind juristisch tätig geworden. Sie wehren sich also mit Gesetzesmöglichkeiten, die noch da sind. Aber auch da ist es nur eine Frage der Zeit. Und wenn man ein bisschen aufgeatmet hat, als George W. Bush gewählt wurde, Bush ist nicht der Mann, den man denkt, man das ist. Bush ist nicht der Mann, den man denkt, das ist. Er selbst mag ein Mann guten Willens sein. Sein Vater aber ist ein Mitglied einer furchtbaren geheimen Loge. Das wissen viele Leute nicht. Eine Loge eines Geheimbundes, ja. Und der Sohn hört auf den Vater. Er lässt sich von ihm beraten. Zudem hat Bush in seinem Kabinett Männer, die einen bedenklichen Kurs bereit sind zu führen. Im Moment ist man eher pro Israel, aber wir wissen nicht, wie lange das dauert. Und überhaupt, die Wahl zeigte, wie stark Amerika, die USA geteilt sind. 50 zu 50, ja. Es waren ja, die meisten Stimmen hatten ja die Demokraten. Nur durch einen technischen Entscheid, könnte man sagen, kam Bush an der Regierung. Das heißt, die Meinungen sind auf der Waage. Eine Frau, die ein Programm hatte, wo man anrufen konnte um Rat. Eine jüdische Frau, das heißt, war Halbjüdin, aber sie war wohl übergetreten zum Judentum. Sie war eine Fechterin für die Wahrheit. Sie nahm kein Blatt vor den Mund. Sie hat Sünde als Sünde genannt und hat guten Rat gegeben für junge Leute und auch für verheiratete Leute. Und das konnte sie, dass, wenn sie Christin gewesen wäre, wäre sie schon lange vom Fenster weg gewesen. Aber weil sie Jüdin war, hatte sie einen großen Teil der Bevölkerung hinter sich, auch Leute, die Geld hatten. Aber die homosexuelle Lobby ist so stark, dass sie bedrängt wurde und sie ist, eine Großteil ihrer Sendungen sind wohl gestrichen worden. Ich weiß nicht genau, wo sie heute ist. Es ist in starkem Maße gelungen worden, sie zu verleumden. Das sind so Beispiele. Aber jetzt bedenken Sie, Nordamerika ist die letzte Bastion der Freiheit. Die letzte. Australien und Neuseeland sind schwache Fundamente oder Säulen für die Freiheit. Auf die kann man sich nicht groß verlassen. Wenn die USA weichen, dann ist es aus. Dann ist die ganze Welt in einem neuen Klima, das Christus hat. Ja. Deutschland zieht mit. In der neuen Regierung. Einerseits gibt es hier große Freiheiten, andererseits trägt die Welt hier auch das Schwert unter den Kleidern. Geschwister, die ihre Kinder zu Hause unterrichten wollen, können verhaftet werden und so weiter. Das habt ihr vielleicht vernommen. Es sind hier große Möglichkeiten, Christen zu verfolgen in Deutschland. Es ist nur Gottes Gnade, wenn wir bewahrt bleiben. Ich möchte uns den Ernst unserer Zeit nahelegen. Was Jesus hier sagt, stimmt. Es kommt die Zeit, wo kein Volk mehr Christen dulden wird. Und das Auffallende ist, dass wir heute global diese Zeit vor Augen haben. Sie ist bald da. Wenn Gott Gnade gibt, dass sie hinausgezögert wird, wunderbar, dann wollen wir evangelisieren, heute, ja, mit allen Kräften, mit allem, das wir haben und nicht für diese Welt leben, nicht denken, wir könnten noch lange Karriere machen, das würde so bleiben, keineswegs. Wenn man 20 ist, hat man die Welt und das Leben vor sich. Das wisst ihr gar nicht. Das kann im Nu sich ändern. Rechnet damit. Es ist noch nicht lange her, da war ich 20. Jakobus hat die Wahrheit gesagt. Euer Leben ist wie eine Wolke, die flieht. Es ist nur einige Jahre her, da waren meine Kinder klein. Und ich habe manches versäumt. Jetzt sind sie erwachsen und haben selbst Kinder. Das Leben geht viel zu schnell vorbei. Jetzt die Zeit auskaufen. Dann werden sie euch den Bedrängern ausliefern und werden euch töten und ihr werdet von allen Völkern gehasst werden, meines Namens wegen. Jesu wegen. Nicht unseren wegen. Uns würden sie schon dulden. Wir sind brauchbar. Fromme Leute kann man gut gebrauchen, ehrliche Leute. Aber Jesus kann man nicht gebrauchen. Der Name Jesus darf nicht genannt werden. Der ist zu kontrovers. Seines Namens, wenn der in den Mund genommen wird, dann wird es gefährlich. Wie in Israel ist in allen Völkern Ablehnung des Christus und seiner Anhänger. Nicht nur in Israel zu jener Zeit, sondern auch in allen Völkern. Jesus sagt von allen Völkern, nicht nur von Israel. Der Vers 9 wird eingeleitet mit einem Dann. In der Parallelstelle in Lukas heißt es, vor diesem allem werdet ihr verfolgt werden und so weiter. Ist das ein Widerspruch? Nun, sprachlich vielleicht schon, aber sinngemäß oder was die Wahrheit betrifft, nicht. Denn Verfolgung ist immer das Los der Nachfolger des Nazareners. Dann und vor diesem. Jesus dürfte beides gesagt haben. Vor diesem und dann und dann und dann, ja, werdet ihr verfolgt werden. Rechnet damit. Wir haben hier übrigens einen ersten Hinweis in dieser Endzeitrede auf eine weltweite Verbreitung der biblischen Botschaft. Was sagt Jesus? Ihr, wer? Wer sind ihr? Wenn wir nicht wissen, wovon wir sprechen, dann ist es natürlich schwierig, das zu verstehen. Ne? Die Gemeinde, die Christen, ja. Ihr werdet von allen Völkern gehasst werden. Wo kommen die Christen dann hin? Überall. Ja? Sie werden wenigstens allen Völkern bekannt. Ja. Das heißt, Christen sind Vertreter des Evangeliums. Die Vertreter des Evangeliums werden überall in der Welt bekannt. Mit anderen Worten, es kommt so weit, dass das Evangelium weltbekannt wird. Dies ist der erste Hinweis. Wir werden noch einige treffen in dieser Rede, die darauf hinweisen, dass das Evangelium überall in der Welt noch einmal bekannt wird. Es ist fast jetzt soweit, ja. Vers 10. Jesus kündet an, viele werden versagen. Und dann werden viele zum Stolpern verursacht werden und werden einander ausliefern und einander hassen. Viele werden zum Stolpern verursacht werden und werden einander ausliefern und einander hassen. Hört sich das bekannt von Russland? Ja, sehr bekannt, nicht wahr? Unter diesem gesellschaftlichen Druck ist es schwer zu schweigen, wenn man seine eigene Haut retten kann. Ja, das glaube ich. Aber es gilt, auf Jesus zu schauen, auf das Kreuz, wo er für uns gelitten hat. Und dann müssen wir zugeben, so viel habe ich noch gar nicht gelitten. Noch gar nicht. Also, Herr Jesus, lass mich weiter ausharren. Ja. Aber er sagt, viele Christen werden zum Stolpern verursacht werden und werden einander ausliefern und einander hassen. Nicht nur Christen, auch andere. Er sagt nicht mehr. Es scheint, als ob es jeder sein könnte, Christen oder Nicht-Christen. Adolf Schlatter schreibt hierzu, viele werden zu Fall kommen, die vorher aufgerichtet zu sein schienen. Sie schienen standhaft zu sein, aber sie kippten um. Das ist schwer, sich anzusehen. Wenn man älter wird und dieses erlebt hat, ist es etwas sehr Trauriges. Der stand einmal wie eine Säule, ist umgekippt. Werden zu Fall kommen. Die schienen standhaft zu sein. Viele werden sich dadurch zu retten suchen, dass sie andere verraten, dass sie die anderen verraten. Dadurch sucht man das eigene Leben zu retten. Aber wer sein eigenes Leben zu retten versucht, was sagt Jesus? Der wird es verlieren. Was hilft das? Für einige Tage, einige Wochen, einige Jahre vielleicht, noch weiter auf dieser Erde leben zu dürfen, wenn die ganze Ewigkeit aufs Spiel gesetzt wurde. Halten wir die längere Perspektive im Auge. Vers 11. Die Verführung wird groß werden. Die Verführung wird groß. Verführung kommt nicht mit einer Etikette an der Seite, auf der Brust, ich bin Verführung, ja, ich bin Irrlehre. Nein, nein. Irrlehre, irre Verführung kommt getarnt als Wahrheit. Kommt getarnt als Wahrheit. Viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele irreführen. Viele falsche Propheten werden aufstehen. Was ist ein Prophet? Jemand, der behauptet, eine Gottesoffenbarung zu geben. Das kann eine ganz offensichtliche Prophetie sein. Das heißt, er behauptet, dies sei eine richtige Prophetie. Gott hat zu mir gesprochen oder durch mich gesprochen. Manchmal kommt es aber etwas verschleiert. Gott hat mir klar gemacht oder mitgeteilt oder ungefähr so. Es gibt viele in der Christenheit, die anderen sagen wollen, wo es lang geht. Passen wir auf, ob das wirklich vom Wort Gottes kommt oder nicht. Wir haben sehr viele Geister oder sehr viele Persönlichkeiten heute, die auftreten und große Behauptungen machen. Große Konferenzen werden gehalten. Redner sind da, sehr gewandte Redner. Bücher werden geschrieben, die sehr glaubhaft zu sein scheinen. Es ist erstaunlich, was gestandene Christen bereit sind zu schlucken. Und glaubt ihr nicht, dass ihr immun dafür seid? Nein. Passt auf, was Jesus sagt. Auf das, was Jesus sagt. Und wappnet euch mit dem Wort Gottes. Verschlendert nicht die Zeit. Verschwendet sie nicht. Lest, lest in der Bibel. Wappnet euch. Lasst das Wort Christi in euch wohnen. Nehmt die gelegentlichen Minuten, die ihr habt, wahr zum Beten. Lernt zu beten. Lange zu beten. Lernt, ganze 5 Minuten durchzubeten. 15 Minuten. Eine halbe Stunde. Eine Stunde. Könnt ihr das? Zu jemandem reden, den ihr gar nicht sehen könnt. Das ist nicht so einfach. Was sollen wir da alles sagen, ja? Lernt das. Lasst euch Jesus kostbar werden, dass ihr nicht los wollt, dass ihr nicht losfahren lassen wollt. Wollen wir nicht verführt werden durch allerlei Beeindruckendes? Und das kommt von jeder Ecke und von der unwahrscheinlichsten Ecke. Plötzlich ist es da. Und die Gedanken sind infiziert, gerade die Gedanken. Viele falsche Propheten, und die kommen nicht immer mit diesem Etikett falsche Prophet. Wir müssen einfach uns hüten vor dem, was nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Werden aufstehen und werden viele irreführen. Wieder einige Worte Schlatters. Die innere Unruhe und Glaubenslosigkeit in der Gesellschaft, könnte man sagen, das hat er nicht gesagt, aber das ist wahrscheinlich, was er meint, wird viele gegen schlimme Verführer wehrlos machen. Wir haben viele Menschen heute, die nicht gegründet sind im Wort Gottes, die nur so auf der Oberfläche leben. Ja? Wir haben in den letzten 10, 20 Jahren einige schwere Stürme gehabt in Deutschland. Einer der ersten, der war vor vielleicht etwa 20 Jahren, der zog durch den Schwarzwald und wo vielleicht noch einige andere Gebiete und hat einiges verwüstet. Einige Zeit danach waren wir in Villingen, im Schwarzwald, und gingen in den Wald und sahen etwas von dieser Verwüstung. Und dann war es doch auffallend, Bäume, die nur auf der Oberfläche Wurzeln hatten, die konnten natürlich leichter umgekippt werden. Natürlich Bäume, die geschützt sind von anderen Bäumen, die können es sich leisten, nur auf der Oberfläche Wurzeln zu haben. Aber wenn der Wind mal richtig durchzieht, können diese gerade erfasst werden, die nicht Fundament haben. Und das ist ein wunderbares Beispiel. Nur auf der Oberfläche Wurzeln. Die gehen so mit, gute Christen, ja, und haben nie zu Hause allein vor dem Herrn Wurzel getrieben in das Wort Gottes. Ja. Wirklich tief getrieben und einen Halt bekommen. Und können nicht alleine stehen. Sind angewiesen auf andere Bäume ringsumher. Vor sehr vielen Jahren, als wir noch in Holland wohnten, wir haben teilgenommen an Freizeiten in Holland, als wir dort wohnten, aber auch noch, glaube ich, als wir schon in Deutschland wohnten. Auf jeden Fall auf einer Freizeit in Holland, auf einem großen Gelände, sehr schönen Gelände, unweit des Schlosses des letzten Kaisers, waren schöne hohe Bäume, in dem Teil von Holland, wo Wald ist. Da gab es an einem sehr stillen Nachmittag plötzlich einen großen Krach. Und wir fragten uns natürlich, was geschehen war. Ein großer Baum auf diesem schönen Gelände war umgekippt. Als man dorthin ging, sah man einen Baum, der äußerlich grün war. Schön, in Ordnung. Aber als man den sah, was drin war, sah man, dass er faul war, aus irgendeinem Grund. Und so sind viele Christen. Äußerlich scheinen sie ganz in Ordnung zu sein. Aber drinnen ist etwas faul, nicht alles gesund. Wollen wir gesunde Christen sein und echte Frucht tragen? Jesus sagt auch hier den Jüngern, dass nicht alles, so sagt Schlatter, Jesus sagt auch hier den Jüngern, dass nicht alles, was ich in ihrem Kreis als Geist ausgeben wird, Geist Gottes ist. Wollen wir aufpassen, wenn etwas an Aussage kommt? Wollen wir alles prüfen, wie Paulus sagt? Nun, ich glaube, wir könnten eine kurze Pause machen. Bis wann geht's? Bis 9 Uhr? Ja. Wer passt auf die Uhr? Irgendjemand? Also, dann machen wir eine kurze Pause von etwa 7 Minuten und dann machen wir Fortsetzung. 12. Vers 12. Und wegen der Vermehrung der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. Gesetzlosigkeit und Lieblosigkeit nehmen zu. Gesetzlosigkeit und Lieblosigkeit nehmen zu. Haben Sie schon einmal gemerkt, dass die zwei zusammengehören? Gesetz und Liebe. Wenn die Gesetzlosigkeit zunimmt, nimmt die Lieblosigkeit zu. Die Rücksichtslosigkeit. Jeder schaut nach Nummer eins. Ja? So sieht es auf der Straße dann aus. So sieht es auf dem Arbeitsplatz aus. Wenn die Lieblosigkeit zunimmt, nimmt die Gesetzlosigkeit zu. Da hört die Ordnung auf. Liebe schaut nach Ordnung. Wo Liebe ist und wo Menschen einander lieben und Rücksicht üben, da schaut man auf eine gewisse Ordnung und man kommt einander entgegen. Und jeder kommt zu seinem Recht. Das ist Gesetz. Gesetz ist eigentlich der Ausdruck der Liebe. Richtiges Gesetz. Es steht auch nicht geschrieben, dass die Gesetzlosigkeit die Überhand nehmen wird. Ich habe das mal kontrolliert. Die Übersetzung ist etwas zu schnell geraten. Sie vermehrt sich, aber sie nimmt nicht die Überhand. Das kann sich Gott nicht leisten. Gott regiert die Welt. Paulus sagt, er setzt Regierungen ein. Der Chaos dauert nur so lange. 1917. Nur so lange. Und dann muss Ordnung kommen. Ja? Dann kommt irgendeine Regierung. Und Gott sorgt dafür, dass es diese gibt. Und bis Jesus kommt, wird es Regierung geben. Das heißt, es wird Gesetz geben. Es wird Ordnung geben. Aber die Relation von Freiheit und Ordnung wird verschieden sein. Das sagt Jesus. Wenn die Gesetzlosigkeit zunimmt, dann geschieht das im Zeichen des Freiseins. Menschen wollen frei vom Gesetz sein, das nennen sie Freiheit, ist aber oft nur Gesetzlosigkeit. Ja? Es ist erstaunlich, wie viel Freiheit in den letzten Jahren gewachsen ist, auch hier in Deutschland. Aber damit schreitet auch eine gewisse Gesetzlosigkeit einher, eine gewisse Unsicherheit. Zu viele Freiheiten kann ein Land nicht verkraften. Irgendwo muss die Freiheit aufhören. Jemand sagte, Ihre Freiheit hört dort auf, wo meine Nase beginnt. Ja. Irgendwo hört's auf. Ja. Ich stehe hier. Kommen Sie mir bitte nicht zu nahe. Sie haben einen Lebensraum, aber hier ist mein Lebensraum. Ja? Ja. Freiheit ist begrenzt. Das ist klar, weil nicht nur einer auf dieser Welt lebt. Es gibt noch andere als einer. Ja. Und weil jeder aber König sein möchte, braucht es Gewalt, damit nicht zu viele Könige sind. Gesetzlosigkeit ist das Unterfangen zu vieler, König sein zu wollen. Und dann nimmt die Lieblosigkeit auch zu. Nicht nur bei den Gläubigen, auch bei den Ungläubigen. Die Liebe schwindet, die Rücksichtnahme, die Freundlichkeit und so weiter. Ich ließ mir in Weißenturm erzählen von unserem Gastgeber. Das war für mich etwas erstaunlich. Aber ich kann das sehr gut verstehen. Es gab ja einmal eine Zeit, wo die Arbeiter sich organisieren. Die Gewerkschaften, ja. Wo die Gewerkschaften sehr stark waren. Auch in England. Erstaunlicherweise ist es möglich gewesen, in den Vereinigten Staaten und in England und auch in Deutschland, die Gewerkschaften zu schwächen. Sie waren ungeheuer stark geworden, aber sie sind geschwächt worden. Und der neue Kapitalismus ist ein radikaler. Wir gehen einer schrecklichen Zeit entgegen. Nun, dieser Bruder erzählte mir, wie ein Vorarbeiter, ein Meister geschult wird und wie er vorgeht. Er selbst als Arbeiter erzählte, dass es jetzt Beurteilungen gibt, jeder nicht notwendigerweise gleich im Lohn, sondern jeder persönlich wird beurteilt und bekommt dann nach diesen Punkten, die er hat, seinen Lohn. Ja? So war es auf seiner Arbeitsstelle. Und zunächst einmal hat er sich selbst zu beurteilen. Raffiniert. Und dann bespricht er seine Beurteilung mit seinem Meister. Und dann kommen sie zu einem Konsens. Und das ist dann sein, dann wird auch, dann gibt es eine gewisse Zahl von Punkten. Daraus kommt dann sein Lohn. Und der Meister, auf diese Art und Weise übrigens, ist jeder Arbeiter individualisiert. Ja? Jeder wird zu einer Einzelperson, der alleine zum Meister kommt und mit ihm bespricht. Ja? Und der Meister ist auf diese Art und Weise imstande, den einen gegen den anderen auszumischen. Ja? Und das ist auch das Programm. Auf der Schulung bekommt er diese Unterweisung. Etwas Spannung hineinzubringen, sodass die Arbeiterschaft beherrschbar bleibt. Auf diese Art und Weise wird die Arbeiterschaft als Gewerkschaft untergraben. Ja. Es ist nicht mehr die Einheit da. Es ist ein dämonisches Programm, finde ich. Es ist gegen Gottes Ordnung, der ja Einmütigkeit haben möchte. Gut, die Gewerkschaft, das war auch ein böses Programm, das heißt, es entartete, ja. Aber die Solidarität der Arbeiterschaft konnte auch etwas Gutes sein. Der Bruder erzählte mir, wie es in Russland gewesen war. Dort, wo er gearbeitet hatte, offenbar auf der Grube, war eine gesunde Solidarität. Da haben sie zusammen alles, was da war, gemeinsam genossen. Das wird wohl nicht in jeder Gruppe gegeben haben, aber bei ihnen war das so. Aber diese Situation war jetzt neu. Aber man merkt, wie die Gesellschaft sich entwickelt, dass Spannungen hineingebracht werden. Und es ist meines Erachtens nur eine Frage der Zeit, wo wir wieder dieselbe Art von Spitzeleien haben, die es im Osten gab, wo jeder auf den anderen aufpasst. Jesus hat das alles vorausgesehen. Und diese Gesetzlosigkeit, es ist nicht eine totale Gesetzlosigkeit, aber sie wird, besser gesagt, die ganze Gesellschaft entwickelt sich in der Autonomie gegenüber Gott, das heißt in der Selbstständigkeit von Gott, in der Unabhängigkeit von Gott. Ich lese einmal aus Daniel, Kapitel 11. Daniel 11, Vers 36. Mit Vers 36 nimmt die Prophetie in diesem Text einen gewissen Sprung, so scheint es. In Vers 35 heißt es, auch von den Verständigen werden etliche unterliegen, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe. Eine Sichtung und Reinigung bis zur Zeit des Endes. Denn es währt bis zur bestimmten Zeit. Und die Verse 36 und 45 bis 45 scheinen dieses Ende, das heißt diesen kurzen Abschnitt von Zeitabschnitt, unbestimmt lang, aber diesen relativ kurzen Zeitabschnitt vor der Wiederkunft Christi zu beschreiben. Und der König, wahrscheinlich der Antichristus ist hier gemeint, der König wird tun, was ihm beliebt. Nicht, was das Gesetz sagt. Der Oberste, es herrscht eine gewisse Gesetzlichkeit im Lande, eine Ordnung, aber die Regierung, der oberste König, ist in seiner Person gesetzlos. Das heißt, er unterstellt sich keinem Gesetz. Er erwartet, dass andere sich ihm unterstellen und die Regierung, das heißt, es wird noch eine gewisse Ordnungsregie geführt, aber er selbst ist der Gesetzlose in Bezug auf Gott. Er kennt nichts über ihn, keine Autorität über ihn. Er wird tun, was ihm beliebt. Sein Wille ist das Höchste. Und wird sich erheben und groß tun, wider jeglichen Gott. Und er wird gegen den Gott aller Götter unerhörte Worte ausstoßen. Und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vorüber ist. Denn was beschlossen ist, wird ausgeführt werden. Da bestimmt Gott. Aber eben, diese Aussage, er erhebt sich als der Höchste. Und Paulus scheint an diesen Vers anzuknüpfen, wenn er in 2. Thessalonicher 2 sich so ausdrückt. 2. Thessalonicher 2, die Verse 3 bis 8. Ich habe jetzt meine eigene Übersetzung nicht zur Hand. Ich will versuchen, es mehr oder weniger getreu wiederzugeben. Niemand soll euch irreführen in irgendeiner Weise, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen. Hat jemand meine Übersetzung da? Dankeschön. Niemand täusche euch in irgendeiner Weise, weil der Tag nicht kommt, bevor zuerst der Abfall und Aufstand gekommen. Dieses Wort für Abfall bedeutet auch Aufstand gekommen. Und der Mensch, der Sünde enthüllt worden ist, der die Sünde gleichsam verkörpert, das heißt die Auflehnung gegen Gott, der Sohn des Verderbens, das heißt, der ins Verderben gehen wird, der widerstrebt und sich erhebt, da haben wir die Formulierung aus Daniel 11, 36, und sich erhebt über alles, das Gott heißt, er knüpft also an jenen Vers, oder Gegenstand der Verehrung, so dass er selbst sich wie ein Gott in den Tempel Gottes setzt, von sich selbst vorgibt, er sei Gott, er tut, was ihm beliebt. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dieses sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst nun, was zurückhält, so dass er zu seiner Zeit enthüllt werde, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist bereits am Werk. Das heißt, die Tendenz, sich gegen das Gesetz Gottes, gegen seine Ordnung in Schöpfung und Gesellschaft aufzulehnen, ist bereits am Werk, nur ist zur Zeit einer, der zurückhält, bis er aus der Mitte hervorgebracht worden ist. Und dann wird enthüllt werden, der Gesetzlose, also der Antichristus, ist der Gesetzlose. Er anerkennt kein Gesetz über ihn, den der Herr durch den Hauch seines Mundes verzehren wird. Halleluja. Es braucht, er erhebt sich, er ist der Stärkste in der Welt. Ja. Aber für Jesus ist das nur, und schon ist er weg. Ja. Das heißt, der Herr hat alles in seiner Hand. Und wir können uns ihm anvertrauen. Er hat auch den Antichristus in seiner Hand. Und er hat nicht das letzte Wort. Er mag sich erheben, aber Gott ist hinter den Kulissen immer noch da. Nur, wir müssen mit dieser Entwicklung rechnen. Jesus zeigt hier die Wichtigkeit des Gesetzes für die Gesellschaft auf. Liebe genügt nicht, um eine Gesellschaft beieinander zu halten. Da braucht es Gesetz, so wie eine Gewalt, die hinter dem Gesetz steht. Unbekehrte Menschen haben in sich einen so starken Drang zu tun, was sie wollen, und eine so starke Feindschaft, eine naturgemäße Feindschaft gegen Gott, dass sie nicht mit gutem Willen, mit Liebesappellen zu bändigen sind. Es braucht Gewalt. Gemeinde Jesu ist umgekrempelt, innerlich, ist in die Knie gegangen vor dem Herrscher der Welt, hat Buße getan und ist innerlich erneuert worden und hat ein anderes Herz. Gemeinde Jesu braucht keine Polizei. Gemeinde Jesu braucht keine Gewalt. Aber Regierungen der Welt braucht Polizei und braucht Gewalt. Allerdings, Paulus macht deutlich in 1. Timotheus 1, denke ich, wenn Christen an den Rand kommen und diesen Boden verlassen, dann ist das Gesetz da mit aller Gewalt, um auch sie zurückzubringen oder in Schach zu halten. Christen können ausarten, aber als gesunde Christen brauchen sie nicht, eigentlich nicht eine Regierung. Aber wie Jesus sagte, um nicht anstößig zu sein, wollen wir mitmachen, ja, sagt er zu Petrus. Liebe genügt nicht, um eine Gesellschaft beieinander zu halten. Da braucht es Gesetz, so wie eine Gewalt, die hinter dem Gesetz steht. Und das Gesetz sollte an zwei Stellen vorhanden sein. Im Gewissen, so wie in objektiver Form von Satzungen und Regeln. Eine Gesellschaft braucht beides. Satzungen und Regeln, ein Gesetzbuch, ein Bundesgesetzbuch, Vorschriften, auch Strafgesetzbuch braucht es. Aber ein solches Gesetz wird auch schwach sein, wenn nicht im Volk ein Gewissen ist, wenn ein Volk aber aufhört, ein Gewissen zu haben, dann ist es schlimm bestellt. Dann gibt es überall Durchbrüche durch diese Satzungen und Regeln im Volk und dann fängt es an zu krachen. Und wir sind so weit, dass die Gesellschaft kaum mehr zu bändigen ist. Die Korruption und die Gesetzlosigkeit nimmt derart zu. Wo aber eine Gesellschaft den Sinn für Gesetz als eine übergeordnete Autorität verliert und eigene Interessen, sprich Freiheit, über die des Gesetzes stellt, da nimmt die Gesetzlosigkeit zu. Wenn Menschen ihre eigenen Interessen über das Interesse der Gesellschaft setzen, sprich gegen das Gesetz, über das Gesetz, dann fängt Gesetzlosigkeit an, Überhand zu nehmen oder sich zu vermehren. Jesus macht klar, wo die Ordnung zusammenbricht, da stockt auch die Liebe beim Menschen. Da denkt jeder an seine Haut. Und die Ordnung bricht immer, früher oder später, zusammen, wo das göttliche Gesetz verlassen wird. Es ist nicht möglich, in einem Gesetz, in einem Land Ordnung zu halten, wo ganz bewusst Gottes Gesetz verlassen wird. Das geschah nicht einmal in Russland. Es gab bis zur Wende immer wieder Gesetze, die noch eine alte Tradition, die aus der Christenheit kam, bewahrte. Aber hier im Westen haben wir eine so totalitäre Art von Sozialismus, das werdet ihr vielleicht nicht so identifizieren, aber eine so starke Radikalität, ein so starkes radikales Freiheitsdenken, das ganz bewusst Gott verlassen wird, das geht nicht auf die Dauer. Und früher oder später muss von oben her eine Regierung kommen, die alles in Schach hält. So kann ein Land nicht regiert werden.